Malte Kreuzfeld.
Hallo Malte, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Habecks Geheimakten.
Ach herrje.
Du bist Fachjournalist für Energie- und Wirtschaftspolitik bei Table Media, hast außerdem die Grünen unter verschärfter Beobachtung und genau das hat die Zeitschrift Cicero letzte Woche auch gemacht und die haben einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Habecks Geheimakten, wie die Grünen beim Atomausstieg getäuscht haben. Worum geht's da? Was erzählen die für eine Geschichte?
Ja, die gucken 2 Jahre zurück, als wir zum Höhepunkt der Gaskrise und kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs diskutiert wurde, ob und wie lange Deutschland die Atomkraftwerke verlängert. Und sie meinen, einen Skandal gefunden zu haben, dass das Wirtschafts- und das Umweltministerium das gar nicht ergebnisoffen geprüft haben, sondern da Informationen zurückgehalten und unterdrückt haben.
Titel müssen knallen, damit sich die Zeitung auch verkauft. Sind das wirklich Geheimakten? Also so nach dem Motto, der hessische Verfassungsschutz hat die Dinger für 100 Jahre weggeschlossen?
Das nicht, aber zum Teil, muss man tatsächlich sagen, hat das Wirtschaftsministerium diese Akten erst rausgerückt, nachdem Cicero geklagt hat. Warum eigentlich, erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig. So richtig schlau kommt mir das nicht vor. Anders ist es beim Umweltministerium, die haben die gleich rausgegeben. Also ein Teil der Akten ist tatsächlich versucht worden, geheim zu halten, musste dann aber am Ende rausgegeben werden. Insofern, dieser Teil der Überschrift ist sogar richtig.
Woher kommt das? Du sagst gerade, warum die nicht einfach rausgegeben haben, ist dir überhaupt nicht klar. Also sie hätten es tun können. Warum machen die das nicht? Das scheint ja ein Muster zu sein bei Behörden und Ministerien.
Ja, es geht halt immer darum, dass damit Interessen Dritter betroffen sein können und so weiter. Das muss man ja alles dann abprüfen oder ob irgendwie man Aufschlüsse kriegen kann, Einblicke, wie die Regierung arbeitet, was in irgendwelchen Fällen dann anderen nützen kann. Ich verstehe es aber ehrlich gesagt auch nicht. Also ich finde es in anderen Fällen auch immer nervig, wenn man sich so streiten muss, bis man mal was sehen darf.
Du bist seit 2 Jahrzehnten politischer Journalist. Du hast auch als Parlamentskorrespondent gearbeitet. Du hast sogar mal im Bundestag gearbeitet. Ich vermute mal, du kennst die Abläufe, die zu so ministeriellen Entscheidungen führen, mehr oder weniger von innen. Jetzt liest sich dieser Cicero-Artikel, als wäre im Wirtschaftsministerium eine Verschwörung am Werk. Ist das angemessen?
Nee, das finde ich überhaupt nicht angemessen tatsächlich. Und wenn man sich diese Überschrift und den Text und die Wortwahl und so anguckt, das knallt ja mächtig mit Manipulation und Netzwerken und Unterdrücken und allem drum und dran. Und was sie aber beschreiben, wenn man in die Papiere selber reinguckt, ist zumindest im Fall des Wirtschaftsministeriums aus meiner Sicht überhaupt nicht problematisch oder ungewöhnlich oder verurteilenswert. Da sieht man eigentlich, wenn man in die Papiere reinguckt, dass verschiedenen Input es gegeben hat und sich nicht alles davon am Ende in einer finalen oder einer ersten Bewertung wiedergefunden hat. Das ist aber aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, weder ungewöhnlich noch skandalös, dass jetzt irgendwie nicht jeder Eindruck, den einer der 2000 Mitarbeiter des Hauses aufschreibt, am Ende sich in den finalen Papieren wiederfindet oder so. Ich finde, im Fall des Wirtschaftsministeriums kommt es mir sehr aufgeblasen vor.
Und beim Umweltministerium? Also an welchen Stellen würdest du sagen, weichen die Abläufe tatsächlich von den gewohnten Abläufen ab und sind halt so bemerkenswert, dass man sie in eine Zeitung schreiben wollen würde?
Also um mal beim Wirtschaftsministerium zu bleiben, wenn man sich ein bisschen genauer angucken will. Also das Hauptpapier, was sie da kritisieren, ist halt ein Vermerk, der geschrieben worden ist, in dem gesagt wird, der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke für 3,5 Monate könnte vermutlich doch ein bisschen Gas sparen und könnte eventuell an einigen Tagen, in einigen Stunden zu einem niedrigeren Strompreis führen. Und deswegen sollte man das noch weiter prüfen. Das stand da drin. Das ist dann sozusagen in der Form nicht in der Bewertung, die ein paar Tage später veröffentlicht worden ist, aufgetaucht. Wobei genau dieser Gedanke, kann das Gas sparen und wie viel ist darin diskutiert worden, der Preiseffekt nicht. Und man hat damals dann noch entschieden, dass nach dem damaligen Kenntnisstand gar kein zusätzlicher Strom da ist, sondern es nur verschoben würde vom Sommer im Winter und insgesamt dadurch kaum Gas gespart werden kann, dass es deswegen keinen Sinn macht. Später hat man das aber auf Grundlage neuer Fakten neu entschieden, hat dann ja auch im Wirtschaftsministerium gesagt, ja, wir können die Dinger am Netz lassen noch den Winter über und anfangs nur 2. Scholz hat dann später entschieden, alle 3 bleiben am Netz. Insofern, das ist, als neue Fakten auf dem Tisch lagen, dann auch anders entschieden worden. Insofern, da sehe ich keinen großen Skandal. Bisschen anders ist es im Umweltministerium. Da ist der Vorwurf, dass in einem Papier angeblich drin gestanden habe, sicherheitsmäßig ist alles kein Problem. Und in einer späteren Version des Papiers stand drin, sicherheitstechnisch geht das alles überhaupt nicht. Tatsächlich ist es da auch nicht so einfach, also dass es kein Problem ist, stand in dem ursprünglichen Papier auch nicht drin. Die Überschrift hat den Eindruck erweckt, aber wenn man es gelesen hat, hat das Papier eigentlich aufgelistet, was für Probleme es alles gibt und was für Bedingungen alle erfüllt sein müssen und was man jetzt checken müsste, um zu klären, ob die zu lösen sind. Und tatsächlich aber ist es da so ein bisschen zusammengefasst worden, so eine längere Laufzeitverlängerung und die kurze, dass das alles nicht ginge und zumindest für die kurze, dass das sicherheitstechnisch dann kein Problem war, hat man hinterher gesehen. Da würde ich schon sagen, da war die Formulierung dann tatsächlich anders als im ersten Entwurf. Aber auch da kann man sagen, diese Aufregung, die da jetzt drum gemacht wird, sehe ich auch da nicht so richtig gerechtfertigt.
Du sagst, dass Sie meinen, einen Skandal gefunden zu haben. Gar kein Skandal.
Aus meiner Sicht ist es im Wirtschaftsministerium gar kein Skandal und Umweltministerium allenfalls ein sehr, sehr kleiner.
Ich habe gefragt, worum geht's und den Artikel gemeint, aber worum geht's denn dann eigentlich, wenn das, was im Artikel steht, gar nicht so groß ist? Ist es wieder der Versuch, eine Kampagne zu fahren?
Ja, ich bin damit immer vorsichtig, weil man ja in die Köpfe der Kollegen nicht so richtig reingucken kann. Aber tatsächlich finde ich die Wortwahl und die Empörung und der Schaum vorm Mund, der sich da in dem ganzen Artikel mitliest, der deutet für mich schon darauf hin, dass nicht primär und nur jetzt sachliche Aufklärung im Mittelpunkt steht, sage ich mal ganz vorsichtig. Und auch interessant finde ich, dass man sich in der Berichterstattung so voll auf Habeck konzentriert und einschießt, obwohl Habeck nach meinem Eindruck eigentlich in der ganzen Debatte immer derjenige war, der durchaus offen war für die Laufzeitverlängerung und eher von Teilen seiner Partei sozusagen da ausgebremst worden ist. Und wenn es irgendwo was Kritikwürdiges gäbe, dann würde ich denken, eher im Ministerium von Lemke. Aber Habeck-Kritik ist halt in Teilen der politischen Landschaft und auch Teilen der Medien halt einfach sehr angesagt.
Warum? Was haben die für ein Problem mit Habeck?
Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig, aber wenn man sie sich anguckt, gibt es ja Teile der Bevölkerung, die sozusagen alles Übel dieser Welt auf Habeck schiebt und eben Teile der Medien auch. Das ist eine Mischung aus, es scheint bei Teilen der Leserschaft gut anzukommen und ich meine zumindest bei Bild, please stärke FDP, Stichwort Döpfner und so weiter, sieht man durchaus auch eine politische Agenda und Bild hat das ja in Absprache mit Cicero sozusagen zeitgleich auch alles veröffentlicht und bei Bild sehe ich schon eine eindeutige Anti-Habeck-Kampagne am Laufen immer wieder. Man sieht es auch an anderen Beispielen, wenn man von diesen Atomfiles weggeht. Also es gab jetzt vor kurzem diesen Fall, dass hier diese Kleinstadt Oranienburg bei Berlin keine neuen Stromanschlüsse mehr ans Netz genommen hat, weil die vergessen haben, ihr Umspannwerk zu erweitern, als ihre Einwohnerzahl gestiegen ist. Und das wurde dann in Bild irgendwie zu einem großen Versagen von Habeck hochgespielt. Dass die Bundesnetzagentur später gesagt hat, hat damit überhaupt nichts zu tun mit Wärmepumpen und Elektroautos, sondern ist ein rein lokales Problem. Das ist nach 3 Wochen bereits gelöst war, das Problem. Das ist dann alles nicht mehr aufgetaucht. Hauptsache Habecks Energiewende treibt uns alle in den Untergang. Das ist schon bei sehr vielen Themen irgendwie auffällig und aus meiner Sicht wirklich problematisch.
Was mir daran überhaupt nicht klar ist, du sagst, man kann in die Köpfe der Kollegen nicht reingucken, aber dass wir einen Klimawandel haben, der sich zu einer Klimakrise auswirken kann und wenn wir so weitermachen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wird, das ist ja nicht verhandelbar. Wie erlebst du die Kolleginnen und Kollegen, die trotzdem einen ja im Grunde anti-aufklärerischen Journalismus in diese Richtung betreiben?
Ja, speziell beim Atomthema ist es ja was anderes. Da sagen die ja sogar, es wäre ja fürs Klima gut gewesen, die laufen zu lassen, was man durchaus auch argumentieren kann auf eine Art und Weise und so. Insofern beim Atomthema kann man jetzt ausgerechnet mal nicht sagen, dass da eine Verharmlosung der Klimakrise hintersteckt wie bei anderen Bereichen oder eine Ignoranz dessen oder so. Aber es ist auch jetzt bei dem Atomthema durchaus so, dass ich das Gefühl habe, es stehen nicht so sehr die Fakten und sie wirklich zu verstehen und zu interpretieren und genau hinzugucken im Mittelpunkt, sondern es wird alles eben schon in so eine politische Richtung sehr stark gedreht. Klar gab es das immer schon ein bisschen, dass Zeitungen irgendwie unterschiedliche Ausrichtungen haben und die Taz anders über Atomkraft schreibt als die Welt oder so. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Natürlich haben auch die Parteien da unterschiedliche Sichtweisen drauf und so, aber dieses eigentlich ist es ja gut, wenn Medien Papiere anfordern und gucken, wie es da entschieden worden, was da gemacht worden. Also ich will die Recherche als solches und den Ansatz überhaupt nicht in Frage stellen. Es ist auch gut, dass es diese Akten jetzt gibt und dass man da reingucken kann und so. Aber diese Interpretation, die so viel miteinander vermischt und so diese Empörung in den Mittelpunkt stellt, dass man am Ende gar nicht mehr genau weiß, was eigentlich wirklich drin stand oder was daran eigentlich skandalös ist. Man kann es nochmal an einem anderen Beispiel machen. Jetzt gab es eine Folgeberichterstattung, wo sie dann einen Skandal darin zu sehen, dass die Pressestelle gesagt hat, die Information hat in der Leitungsebene nur den Staatssekretär Greichen erreicht und Habeck dann im Ausschuss gesagt hat, die Information habe den Leitungsstab gar nicht erreicht und daraus machte Cicero dann in einem Folgebericht ganz groß, verstrickt sich in Widersprüche. Die Aufklärung stand im Text mit drin, die Leitungsebene und der Leitungsstab bezeichnet innerhalb eines Ministeriums nicht das Gleiche. Insofern gab es überhaupt keinen Widerspruch oder so, aber das erfährt man wieder nur, wenn man ein Cicero Plus Abo hat und den Text ganz bis zum Ende lesen kann. In der Überschrift Habeck verstrickt sich in Widersprüche, bleibt das sozusagen nur so hängen und das finde ich ist einfach unsauber aus meiner Sicht.
Jetzt könnten politisch anders aufgestellte Medien solche Dinge ja auch machen, zum Beispiel mit Volker Wissing, dem Bundesverkehrsminister. Da passieren ja auch durchaus bemerkenswerte Dinge, habe ich so den Eindruck. Warum passiert das nicht?
Ach, das würde ich jetzt gar nicht mal so sehen. Es ist ja im Fall Volker Wissing zum Beispiel mit seinem Abteilungsleiter und dem Wasserstoff und den Bewilligungen für Leute, mit denen man privat befreundet ist und so, da gab es ja auch viel Medienberichterstattung. Das Handelsblatt hat das damals ins Rollen gebracht, andere sind dran geblieben vom Spiegel und so weiter. Da ist natürlich, wird schon auch hingeguckt und gerade jetzt hat Bild auch irgendwie berichtet über einen Mitarbeiter des Verkehrsministeriums, der Beamter dort ist, aber ausschließlich in der FDP-Parteizentrale zu arbeiten scheint oder so. Insofern, also, dass sie da gar nicht hingucken, kann man jetzt auch nicht so generell diesen Vorwurf machen. Das würde ich gar nicht so sehen. Ich würde nur sagen, speziell bei Habeck wird immer noch mal eine Schippe mehr draufgelegt. Das ist so mein Eindruck.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Kampagne nicht so richtig angelaufen ist und gelaufen ist. Also klar, die üblichen Verdächtigen am rechten Rand, die sind draufgesprungen, sind laut geworden, haben das Ding irgendwie in den Socials am Kochen gehalten. Aber ich sag mal, die Liberalen, die seriöseren Medien, die sind ziemlich gelassen geblieben. Habe ich den Eindruck. Woran liegt das? Sind die alle linksgrün versifft?
Nein, ich würde eher denken, die haben sich sozusagen die Erklärung angehört und in die Papiere reingeguckt und sind dann so ähnlich wie ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es zumindest ein großer Skandal darin nicht zu sehen ist. Wobei es schon natürlich auch, ich fand es ein bisschen fast erschreckend, dass am ersten Tag, bevor man sozusagen überhaupt die Gelegenheit hatte, das alles genauer anzugucken, viele erstmal schon 1:1 übernommen haben, die Vorwürfe von Cicero und wiedergegeben haben, natürlich in indirekter Rede dann, aber ohne Einordnung. Und es gab auch in Tagesthemen so einen Kommentar, der sich das ziemlich stark zu eigen gemacht hat beispielsweise. Und insofern, ich würde nicht sagen, es gab auch Kollegen, die das überzeugend fanden, die Recherche. Und das ist ja auch okay, dass es da unterschiedliche Einschätzungen zu gibt, aber tatsächlich, selbst Bild hat irgendwie in den ersten 2 Tagen, glaube ich, 10 Artikel dazu veröffentlicht auf der Webseite und dann in den letzten Tagen gar nichts mehr. Da ist so ein bisschen tatsächlich nach dieser Ausschusssitzung, wo Habeck dann aufgetreten ist und wo auch die FDP dahinter gesagt hat, eigentlich konnte er das schon alles ganz gut erklären, ein bisschen, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt, ob noch mehr Sachen drin sind. Ich kenne bisher jetzt auch nur diese Papiere, die aus denen Cicero da zitiert hat und so. Die hat die Pressestelle an allen anderen auch zur Verfügung gestellt. Die gesamten Aktenordner kennt bisher weder der Ausschuss, ich auch noch nicht. Also ich habe die jetzt auch angefragt, ob man das jetzt alles bekommen kann, um sich ein eigenes Bild zu machen. Aber zumindest, wenn das jetzt alles ist, was sie in den 2 Aktenordnern gefunden haben, dann langt das für so eine echten Skandal nicht. Trotzdem hält sich natürlich in dieser Bubble, in dieser habeckkritischen Bubble, sind sich alle total einig, dass das ein Riesenskandal ist und dass natürlich die bürgerliche Mainstream-Presse das mal wieder alles runterkocht und klein hält und so weiter. Und da, ja, da, aber da kommt man, glaube ich, gar nicht mehr so richtig rein.
Jetzt ging es beim Cicero ja um die Entscheidung zur Laufzeitverlängerung Anfang 2023. Das ist historisch interessant. Können wir für die Zukunft irgendwas daraus lernen?
Was, glaube ich, alle daraus lernen, ist, dass man jetzt auch in seinen internen Dokumenten und seinen Mails immer schon mal vielleicht in Zukunft stärker so formuliert, dass man überlegt, was könnte später ein Medium daraus machen, weil das jetzt diese Mails und Papiere und so alle freigeklagt werden. Das ist ja, glaube ich, noch gar nicht so verbreitet.
Oder gar nicht erst verakten.
Ja, das geht ja bei vielen Sachen nicht. Aber der Tonfall in diesen Mails und so, wenn man weiß, das lesen dann später andere Leute, hätte man es vielleicht anders geschrieben, würde ich so auch im Nachhinein sagen. Was man sonst für die Zukunft daraus lernen kann, ich weiß es nicht. Also es wird jetzt ja auch wieder genutzt, die Debatte über, war dieser Atomausstieg insgesamt ein Fehler und so wieder aufzumachen oder können wir den sogar noch zurückdrehen? Das ist für mich eher eine Phantomdebatte, muss ich sagen. Also das Zurückdrehen ist technisch nach allem, was ich weiß, nicht mehr möglich, dass man jetzt sagt, man nimmt noch wieder in Betrieb und ein Wiedereinstieg ist vollkommen utopisch, das ist weder finanzierbar noch politisch durchsetzbar noch notwendig oder sinnvoll aus meiner Sicht.
Ist das insofern so? Ich bin absolut ahnungslos. Ich habe eine Meinung zur Kernkraft. Was ich auch noch viel stärker habe, ist den Eindruck, dass wir das tatsächlich nicht mehr brauchen. Wir brauchen keine Kernkraftwerke in Deutschland, jetzt nicht und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht. Ist das wirklich so? Kriegen wir das so hin?
Ja, das denke ich schon, denn wir setzen ja stark auf Erneuerbare und Kernkraft passen erstmal gar nicht gut zusammen, weil Atomkraftwerke müssen weitgehend konstant laufen. Also inzwischen die neueren können auch ein bisschen rauf und runter gefahren werden, rechnen sich aber viel schwieriger. Und was wir in Zukunft aber brauchen ist, wir haben ganz viele Zeiten, wo 100% Erneuerbare im Netz sind und dann haben wir zwischendurch Zeiten, wo es zu wenig davon gibt. Das heißt, wir brauchen Kraftwerke, die für kurze Zeit dann hochgefahren werden können, wenn gerade Bedarf ist. Und das sind Atomkraftwerke eben gerade nicht. Insofern, sie passen eigentlich nicht als Alternative oder als Zusatz zu den Erneuerbaren so gut. Und gleichzeitig ist auch klar, die Atomkraftwerke, die jetzt zuletzt in Europa gebaut worden sind, in Finnland und in Frankreich, die haben alle dreimal so lange gedauert wie geplant, dreimal so viel gekostet wie geplant. Das heißt, so ein Atomkraftwerk, wenn wir jetzt beschließen würden, wir machen das, dann wäre das frühestens in 15, realistischerweise in 20 Jahren wahrscheinlich fertig. Und die Kosten, wenn man jetzt nach England guckt, wo ja auch gebaut worden ist, die Kosten sind weitaus höher als jeder erneuerbare Strom, selbst mit Backup oder so. Das heißt, es ist wirtschaftlich, ergibt es keinen Sinn, energietechnisch gibt es nicht viel Sinn. Und von der Akzeptanz her, ich glaube, dass diese gekippte Meinung zu Atomkraft, wo ja die Bevölkerung jetzt viel weniger kritisch ist als noch vor ein paar Jahren, dass das sobald irgendwie Bauplätze diskutiert würden oder so, auch wieder ins Gegenteil kippen könnte oder so. Das heißt also, das halte ich nicht. Es ist ohne massive staatliche Subventionen nicht realisierbar und ich sehe nicht, wer die beschließen soll. Selbst die CDU hat ja in ihrem Grundsatzprogramm das sehr allgemein, wir dürfen die Option, wir müssen uns die Option aufrechterhalten, ist ja noch was anderes als wir wollen jetzt, sobald wir die Wahl gewinnen, neue Atomkraftwerke starten. Das sagen ja selbst die nicht, auch die nicht. Insofern, ich wüsste nicht, wer in Deutschland Atomkraftwerke bauen soll.
Warum kommt dann die publizistische Rechte nicht von diesem Thema los? Warum reiten die dieses tote Pferd immer weiter?
Weil es schon ein Thema ist, wo die Mehrheitsverhältnisse sich so ein bisschen gedreht haben, dass jetzt inzwischen eine Mehrheit der Menschen glaubt, der Atomausstieg sei ein Fehler gewesen und vielleicht sogar neue Atomkraftwerke zu bauen, wäre eine gute Idee. Und denen gibt man dann eben auch sozusagen publizistisch einen Widerhall. Und tatsächlich ist es dann irgendwie auch sowas, wo Habeck angreifbar scheint oder so, weil ansonsten hat sich ja vieles von den Sorgen, die so geäußert worden sind, haben sie ja eigentlich nicht erfüllt. Es gab die Blackout-Gefahr, die ist nicht gekommen. Die Strompreisexplosion ist nicht gekommen. Die Preise sind wieder auf dem Niveau von vor der Krise. Die Versorgungssicherheit ist jederzeit gegeben. Der Erneuerbarenausbau läuft jetzt sogar schneller, als viele gedacht haben oder so. Das heißt, und wenn man energiepolitisch kritisieren will, als Opposition oder auch als Medien, die auf Kritik sozusagen aus sind, dann ist dieser Bereich, er hat das aber abgeschaltet, obwohl das gar nicht notwendig und sinnvoll war und obwohl die Menschen das falsch finden. Das ist eben so eine Linie, wo man ihn energiepolitisch kritisieren kann und deswegen passiert das auch. Auch wenn, wie gesagt, es im Prinzip so ein bisschen eine Schlacht der Vergangenheit ist, weil für die Gegenwart sich die Frage gar nicht mehr stellt.
In der Rückschau, haben wir diese Laufzeitverlängerung eigentlich gebraucht?
Wir haben die im Nachhinein nicht gebraucht. Das hat die Bundesnetzagentur festgestellt. Das wäre auch ohne gegangen. Aber das war ja auch die Idee, war ja auch nicht zu sagen, wir brauchen die auf jeden Fall, sondern wir machen die, damit wir auch, wenn alle ungünstigen Fälle zusammenkommen, trotzdem darauf vorbereitet sind, dass wir sozusagen für das Risiko, dass das sehr vieles zusammenkommt, dann könnten wir sie brauchen. Deswegen sind sie weitergelaufen. Dieser Fall ist nicht eingetreten, aber das war auch jetzt gar nicht so, dass sie haben ja nicht gesagt, wir lassen die nur laufen, wenn sicher ist, dass wir sie brauchen, sondern die Entscheidung war dann, wir lassen sie laufen für den Fall, dass wir sie brauchen. Dieser Fall ist nicht eingetreten, aber ich muss sagen, diese 3,5 Monate mehr, die haben jetzt ja in dem Sinne auch keinerlei Schaden angerichtet oder so, dass man jetzt sagt, wenn die Dinger 20 Jahre gelaufen sind oder 30, dann sind jetzt die 3 Monate mehr tatsächlich auch kein Problem. Was anderes war tatsächlich diese Debatte über die längere Laufzeitverlängerung mit neuen Brennelementen nochmal mehreren Jahren. Dann wären tatsächlich nochmal ganz viele Sicherheitsüberprüfungen und mögliche Probleme aufgetreten. Aber in diesen 3,5 Monaten, die hat man dann ja auch gemacht, was eben auch so ein bisschen nochmal dieser Kritik den Wind aus den Segeln nimmt, zu sagen, die wollten es auf jeden Fall verhindern. Also so sehr, dass sie es verhindert hätten, dann am Ende ja doch nicht.
Malte Kreuzfeld, vielen Dank.
Sehr gern.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.